Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Das war damals die schlimmste Grenze, die gefährlichste in Europa, die wir hatten. Hier traf sich ja Feuer und Wasser direkt.
Drüben war die SBZ und hier die besetzte Zone. Die Teilung Deutschlands wurde nach dem Krieg von Anfang an in Berlin und an der Elbe dokumentiert. Reinhard Nitzsche und Heinz Dallmann haben diese brisante Situation über viele Jahre an Bord des Zollbootes Hitzacker miterlebt. Die Grenze war dabei die Mitte der Elbe.
Reinhard und ich, wir waren 15 Jahre zusammen auf dem Zollboot Hitzacker, haben wir 15 Jahre lang hier unseren Dienst gemacht.
Ja, wir haben tausende Kilometer.
Die Besatzung musste jeden Tag mit Zwischenfällen rechnen. Westdeutsche und Ostdeutsche begegneten sich ohne jeden Kontakt, nur ein paar Meter voneinander entfernt.
Ein ganz tolles Erlebnis hatten wir mal, das war am Abend. Wir waren rausgefahren und jetzt kamen wir runter und fuhren dann Feierabend, unsere Schicht war zu Ende. Und dann sah ich, wie einer von der Brücke was runterwarf. Und dann kam der runter, ja, da waren wir schon an der Brücke vorbeigefahren. Und da sag ich, ja, sag ich, was willst du denn? Da sagt er, ich will mit rüber, der Soldat. Und was er da runtergeworfen hat, das war sein MG. Und dann hat er seinen Kumpel, der hatte eine MP, der muss wohl eingeschlafen sein. Und dann hat er ihm die MP weggenommen. Jetzt war, wo die Tonne ist, das Grüne, da waren wir jetzt so. Ich sage, ja, dann gehen wir ins Wasser rein. Er sagt, ich komm doch hier an Land. Ich sage, das dürfen wir nicht, dann begehen wir eine Grenzverletzung. Ja, jetzt musste der notgedrungen ins Wasser rein. Und jetzt ging er dann ins Wasser und jetzt hielt er die MP immer so hoch. Und schwamm und wir lagen ja jetzt gegen Strom. Dann kam er ja am Bug vorbeigeschwommen. Und der konnte schon, weil der schwamm ja nur mit einer Hand. Und ich sag, schmeiß doch die MP weg. Und dann ließ er auch die MP fallen. Und dann haben wir ihn an Bord genommen.
Manchmal bringt Reinhard Nitzsch in Erinnerung an längst vergangene Zeiten bei der Seefahrt sein Akkordeon mit zum Ufer der Elbe. Viele Bewohner am Westufer der Elbe erlebten von Anfang an die Brisanz der Situation, so wie Käthe Klukas und Hertha Kralemann.
Wie Großeltern drei Dörfer weiter wohnten, da waren wir verlobt und da sagte Großmutter, du darfst nicht aus dem Fenster gucken. Ich sag, wieso nicht? Nein, sagt sie, denn die sehen das und dann schießen sie. Und wie wir dann nachher geheiratet hatten und wir dieses hier gefunden, da konnten wir sie ja immer sehen. Und dann habe ich immer gesagt, das gibt's nicht.
Wir haben ja auch Dampferfahrten gemacht. Und die Leute waren da beim Heuen.
Ja.
Die haben sich umgedreht und so gewinkt, dass die Wachsoldaten das nicht sahen.
Das war
die waren ja immer standen, man haben ja aufgepasst. Und da durfte ja auch keiner rüber.
Und wir haben dann alle immer gesagt, das ist furchtbar, wenn die Leute da gucken und die standen dann überall mit den Gewehren und alles. Es war nicht schön.
Für Käthe Klukas und Hertha Kralemann bedeutete das Elbufer ein Stück Heimat. Sie waren die Ersten auf dem Campingplatz in Kleinküren. Bei einer meiner Reisen entlang der Elbe bin ich Jürgen Garnitz aus Stralsund und Erich Groll aus Dömitz begegnet. Beide waren bei den Grenztruppen der DDR stationiert und fuhren bis zum Ende der DDR-Patrouille. Als ich sie vor Jahren traf, bekannten sie sich zu ihrem Auftrag.
Also wir waren verantwortlich für die Sicherung der Staatsgrenze im Elbbereich. Also hier waren wir stationiert und von hier aus fuhren die Besatzung raus. Ja. Der Bereich ging von Kumlosen oben bis in Richtung Hitzacker runter.
Wir waren auf der Elbe, um eine Grenzverletzung zu verhindern. Und wir waren dann nur die Letzten, sage ich mal jetzt so, auf der Elbe. Und da war ja nichts weiter mehr. Ja? Und den Auftrag haben wir erfüllt.
Falsch gesehen hat das keiner irgendwie von unseren Leuten, sowieso nicht. Das war Auftrag, man war im Prinzip dazu ausgebildet, man hat das im Prinzip gelernt gehabt. Und ich sag's mal so einfach, die haben ihren Job gemacht, wie die anderen von der anderen Seite auch.
Mit dem Unterschied, die Männer vom Zoll waren unbewaffnet, die Grenztruppen mit Kalaschnikows und MPs ausgerüstet. Wie viele Flüchtlinge sie ergriffen, ob sie Grenzverletzer erschossen haben, Darüber schweigen sie. Auch wie vielen es dennoch gelungen ist, das Westufer zu erreichen. Eines der alten DDR-Patrouillenboote liegt vor dem Museum am alten Zollhaus in Schnakenburg. In ihm wird mit Dokumenten und ein paar Figuren, verkleidet als ostdeutsche Grenzwächter, an die Teilung Deutschlands erinnert. Hier bin ich mit Günter Steinbiss verabredet. Er war früher wie viele beim Zoll beschäftigt und hat eine DDR-Geschichte. Seine Familie besaß bis zur drohenden Enteignung einen großen Bauernhof bei Lenzen.
1953. 18. Januar 1953, abends um 18 Uhr, haben wir unser Anwesen in Lenzen an der Elbe verlassen und sind auf geheimen Wegen nach West-Berlin.
Aber Lenzen ist auf der anderen Seite.
Das ist richtig.
Und dann haben Sie versucht, nach Berlin zu kommen?
Da sind wir nach Berlin, nach West-Berlin. Damals war es noch nicht ganz so gefährlich, aber die Züge wurden schon kontrolliert. Ich bin mal zurückgefahren mit meiner Familie, nachdem ich hier in Schnakenburg verheiratet war, und wollte meiner Familie mal meinen Geburtsort zeigen. Und das war 1987. Ja, da waren wir ein bisschen
schockiert.
Ja, ja. Wie das alles, wie das aussah, was da draus geworden ist.
Ich meine, dass Sie jetzt hier sind und hier Ihren Job gefunden haben und hier gelebt haben, ist das Heimatgefühl?
Naja, sicher. Ich hab die Hälfte meiner Schulzeit, sage ich hier immer spaßenshalber im Museum, die Hälfte meiner Schulzeit habe ich im Sozialismus verbracht und die andere Hälfte im Kapitalismus. Also wurde dann gefragt, ja, was haben Sie denn besser gefunden? Ja, ich sagte, da wollen wir jetzt nicht drüber reden, nicht?
Günter Steinbiss fühlte sich nach 1989 um den Besitz seiner Familie mit Haus, Hof und Ländereien betrogen. Nach der ersten Enteignung in die LPG sei er Opfer der Treuhand geworden. Nichts sei ihm geblieben. Klaus Reinicke, früher wie Steinbiss und viele andere am Westufer beim Zoll beschäftigt, sah mit der Öffnung der innerdeutschen Grenze seine Chance. Waren bis 1989 alle Verbindungen über die Elbe abgeschnitten, investierte er in Schnakenburg in eine erste und später eine zweite neue Fähre. Ein Geschäft, das bis heute floriert.
Gleich nach der Wende wurden ja hier auf der Elbe, Mittelelbe hier von Schnakenburg bis Bleckede drei neue Fähren installiert. Ne? Und vor dem Krieg gab es hier in Schnakenburg auch schon mal eine. Und da habe ich gesagt, warum soll nicht hier auch eine Fähre laufen? Und ich habe ja mitgekriegt, dass die anderen Fähren sehr gut liefen, aber war natürlich auch kurz nach der Wende, jeder wollte rüber. Der Osten wollte den Westen sehen und der Westen wollte den Osten sehen. Ne? Da war richtig was los, ja, kann ich Ihnen sagen.
Komm mal ran.
Von wegen hier mal liegen gab es nicht.
Da drüben, was ist dort drüben, wenn wir jetzt rüberfahren?
Wo kommt man? Das ist das Brandenburger Land.
Und wir kommen von Niedersachsen?
Von Niedersachsen, jawohl.
Und aber es ist gut, dass wir jetzt so lange schon die Einheit haben. Sind Sie zufrieden?
Ja, ich bin sehr zufrieden.
Die Geschäftsverbindungen zum anderen Ufer sind selbstverständlich. Dazu kommen Touristen zu Fuß oder Radwanderer wie die Schauspielerin und Publizistin Clarissa Herrmann. Die Elbregion war für sie eine Entdeckung.
Ja, durch Zufall. Ich wollte Ferien machen und meine Ferien in der Provence sind geplatzt. Und dann dachte ich mir, ich brauche dringend Erholung und Natur. Und da gab es eine Gruppenreise, die hier angeboten wurde. Und mir schien das doch ein unberührter Fleck Natur zu sein. Das hat mich vor allem interessiert.
So kam Clarissa Herrmann nach Lenzen mit seinem Bio-Burghotel des Bundes für Naturschutz und einem enttäuschenden Museum, das mit einem Münzeinwurf ohne Führung leer ist und über die Grenzlandsituation nichts vermittelt.
Das stimmt. Ich muss sagen, ich hatte davon wenig Ahnung. Mein Vater kommt gar nicht von weit weg. Der kommt aus Sachsen-Anhalt. Der hat, als er ganz jung war, rübergemacht, wie man so sagte. Aber ich selbst weiß davon ganz wenig. Und ich bin jetzt erstmal eigentlich nur zu Ferien hierher und habe mir das dann alles hier erzählen lassen, was hier so war. Wir haben uns aber vor allem die Natur auch angeguckt. Wir sind gewandert, wir sind Rad gefahren, wir waren auf der Löcknitz paddeln. Wir haben den Seeadler gesehen, den Rotmilan, Störche, kleine Vögel. Das war herrlich.
Auf der Gartower-Fähre bin ich Familie Lehmann begegnet mit zwei Hunden auf dem Weg von Dresden nach Hamburg. Jeden Tag 40 Kilometer auf beiden Seiten der Elbe.
Es gehört einfach zusammen, das Deutschland. Gehört nie getrennt. Dauert aber sicher noch ein, zwei Generationen, bis es wirklich zusammengewachsen ist. Also ich denke mal, unsere Kinder oder unsere Enkel werden das dann anders empfinden als wir.
Auf der Ostseite der Elbe liegt Haar, Teil der Gesamtgemeinde Neuhaus. Das Kuriose, die Gemeinde gehörte bis zur Teilung Deutschlands und gehört nach der Einheit wieder zu Niedersachsen. So hat Marianne Recker in zwei deutschen Staaten gelebt. Im Osten waren sie und ihr Mann im Auftrag der LPG für die Entwässerung der Elbwiesen zuständig. Der Westen war in weiter Ferne. Wir stehen vor ihrem Haus und sie beschreibt ihre Empfindungen damals und heute.
Ja, das ist unser schöner Blick in den Westen. Und den haben wir täglich vor Augen und früher konnten wir da nicht hin. Und jetzt ist das so nah, es ist einmalig schön. Und wenn die Sonne richtig scheint, das genießen wir dann.
War das für Sie so ein Sehnsuchtsort?
Ja, ja, unbedingt, unbedingt. Also man hat oft auf dem Feld gestanden und hat gedacht, ah, da kommen wir nie hin. Das ist unglaublich. Wir hatten zu essen, zu trinken, eine warme Stube und wir hatten Arbeit. Es war alles etwas eingeschränkt, aber so richtig vermisst haben wir nichts.
Was für ein nationales Gefühl haben Sie gehabt und haben Sie heute? Waren Sie bewusst DDR-Staatsbürgerin?
Wir sind die Niedersachsen.
Sie haben ja oft unerlaubt dieses Niedersachsenlied gesungen und wir sind die Niedersachsen. Und durfte man nicht, vielleicht nicht so laut sagen, aber wir waren Niedersachsen.
Wir sind die Niedersachsen sturmfest und erdverwachsen. Heil Herzog Wittekinds Stamm.
Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe Mecklenburg-Vorpommern. Auch dieser Name zeigt, inzwischen ist zusammengewachsen, was zusammengehört. Ich bin mit Ulrike Müller verabredet, der jungen Leiterin, lebhaft engagiert, mit fülligem brünetten Haar. Wir treffen uns auf dem Elfkieker in Beutzenburg, einst mit einem Grenzposten markiert, das Ende der DDR vor der Elbe Richtung Hamburg, heute das grüne Band nach Osten.
Also ich finde, hier in Beutzenburg auf dem Elfkieker hat man einen wunderbaren Ausblick auf dieses wirklich sehr umfassende UNESCO-Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbes. Also ein Biosphärenreservat, was sich über insgesamt 5 Bundesländer erstreckt. Ja, also wir sehen hier auf jeden Fall die Elbe mit dem kleinen Nebenflüsschen. Und wir sehen natürlich viele Auenbereiche. Einerseits Harthölzer, die quasi sehr stabil sind. Wir sehen viele Sandbereiche, weil das Wasser gerade sehr niedrig ist. Und natürlich haben wir einen weiten Ausblick auf Grünlandflächen.
Die Elbe, einst eine Chemiekloake durch Abwässer aus Deutschland und Tschechien, ist längst wieder ein sauberer Fluss. Baden und Schwimmen ist auch für Ulrike Müller ein Vergnügen, wenn auch mit Vorsicht.
Also ich finde das super. Das ist sehr angenehm.
Die Elbe ist ja ein Fluss und häufig mit doch erheblicher Geschwindigkeit.
Ja, deswegen ist es auch nicht zu unterschätzen. Und man sollte sich dann schon eher so einen stilleren Bereich suchen, wo manchmal auch noch vielleicht eine kleine Sandbank ist oder so zwischen den sogenannten Buhnen, die man hier auch gut erkennt. Und dann man natürlich auch aufpassen muss, dass man nicht abgetrieben wird. Jetzt fährt auch gerade mal ein kleines Schiff vorbei.
Im Vergleich mit dem Rhein gibt es an der Elbe nur wenig Schiffsverkehr. Ulrike Müller hat mit dem Biosphärenreservat, dem Elbe-Radweg und seiner Weiterentwicklung neuer regionaler Produkte und Unterkünfte neue Zukunftspläne.
Es ist quasi mein Traumjob, muss ich sagen. Ich war als junger Mensch, als Kind schon immer in einer Naturschutzgruppe. Und es hat mir Spaß gemacht. Ich komme aus Thüringen, aus einer Orchideenregion, den Leuten die Genialität von der Natur nahezubringen. Also ich lebe in Hamburg, von daher ist die Nähe zur Elbe schon gegeben. Das ist also jetzt quasi ein bisschen südlicher, noch der naturnahere Raum. Und das ist einfach ein wunderschöner Arbeitsplatz.
Traumjob?
Ja, auf jeden Fall.
Die Elbe hat auch nach dem Krieg nichts von ihrer Faszination verloren. An ihren Ufern liegen Dresden, Wittenberg, Hamburg und auch Hitzacker. In der Kleinstadt wurde trotz der Teilung als kulturelles Mahnmal 1946 mit den sommerlichen Musiktagen das erste Musikfestival Deutschlands gegründet. Auch sein heutiger Intendant Oliver Wille hat eine deutsche Biografie.
Also ich bin in Ostberlin aufgewachsen und insofern ist dieses Thema sehr präsent für mich. Ich war damals an der sogenannten Spezialmusikschule Hans Eisler. Das war ein Institut für Frühförderung, wie man heute sagen würde. Jetzt ist es das Bach-Gymnasium in Berlin und sie war direkt an der Mauer. Das heißt, jeden Morgen, ich hatte eine Anreise von etwa einer Stunde zur Schule, hat man diese Mauer gesehen. Der U-Bahnhof Bernauer Straße war dort unterbrochen. Alle mussten aussteigen. Ich war 14 Jahre alt, als die Mauer fiel. Ich hatte das Glück, dass ich in der Nacht auch dann zum ersten Mal in West-Berlin war. Und das war natürlich ein prägendes Ereignis, dieser Moment der Maueröffnung. Aber auch die kommenden Jahre, wo ich das Glück hatte, dass ich das immer mit Musik erleben durfte. Unser Streichquartett, das Kussquartett, hatte sich gerade frisch gegründet vor der Wende.
Danach konnten die jungen Musiker in ganz Europa Meisterkurse besuchen.
Für meinen musikalischen Werdegang war es absolut entscheidend, denn wir träumten als junge Leute davon, zu reisen, im Orchester oder mit dem Streichquartett.
Die Vergangenheit bestimmt auch 30 Jahre nach dem Ende der DDR das Programm. Nicht nur bei Film und Fernsehen oder in der Literatur, auch in der Musik wirkten sich die Überprüfungen der Kulturfunktionäre aus.
Wir machen ja in Hitzacker ein Format, das heißt Stimmen unter dem Radar, wo es vor allen Dingen um das Liedschaffen der DDR ging. Also ich glaube, da war es natürlich sehr gesund, dass die Wende kam, sodass man Zugang zur Welt hatte. Wenn wir das jetzt alles nicht spielen dürften, weil wir immer noch die DDR hätten, das wäre scheußlich.
Die sommerlichen Musiktage waren 1946 ein kulturelles Signal über die Elbe hinweg. Eine politische Entscheidung an einem ungewöhnlichen Ort weit ab westdeutscher Realität und lange vor dem großen Festivalboom von Schleswig-Holstein bis zum Rheingau. Thank you.